Wir haben uns gestern auf der Konferenz den ganzen Tag mit einem Thema beschäftigt, mit dem Thema Sühne. Sühne, dieses in unserem heutigen Sprachgebrauch doch eher fremdes Wort. Und wir kamen zu dem Ergebnis, zu dem Schluss, zu dieser Definition, dass Sühne das auf Gott bezogene, stellvertretende Strafleiden Jesu Christi am Kreuz ist, zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit und versöhnter Beziehung, und zwar von Sündern mit dem heiligen Gott. Und wir sind von 1. Mose bis zur Offenbarung geschritten. Wir haben 2. Mose und 3. Mose und Jesaja und vieles im Hebräerbrief und auch in der Offenbarung genauer betrachtet und Belegstellen aus der ganzen Bibel zitiert. Und ich hoffe, jeder Teilnehmer, er konnte diese Überzeugung gewinnen, diese Sühnungslehre von dem stellvertretenden Strafleiden Jesu Christi, das ist die biblische Lehre der Versöhnung vom Anfang bis zum Ende. Ich hoffe, dass die Konferenz dazu beigetragen hat, dass dieser Eindruck entstanden ist, oh, das ist biblisch belegt, es ist gefüllt mit biblischen Hinweisen und Argumentationen. Ein Teilnehmer sagte gestern, das, was wir heute gehört haben, das predigen aber nur noch wenige, oder? Eine Sühnungslehre von dem stellvertretenden Strafleiden Jesu Christi, das predigen doch nur noch wenige heute, oder? Und das ist leider wahr. Das ist leider wahr. Man hört es nicht mehr viel in den Gemeinden. Und es wird auch in vielen Gemeinden nicht mehr so verstanden. Oder man will es nicht mehr so verstehen. Es gibt aber auch einige gelehrte Leute, die verweisen auf die Vergangenheit, auf die Kirchengeschichte. Und sie sagen, na, in der Kirchengeschichte gab es auch ganz verschiedene Verständnisweisen der Sühnung. Da gab es nicht nur irgendwie diese eine Form, wie man die Versöhnung verstehen kann. Nein, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, wie man das zu verstehen versuchte. Und auch das ist wahr. Auch das ist wahr. Nun, was machen wir daraus? Zunächst wollen wir eine Übersicht gewinnen, was es denn für verschiedene Modelle und Verständnisweisen in der Geschichte gegeben hat. Und dann möchte ich einen Hinweis geben, dass das, was wir gestern auf der Konferenz gelehrt haben, unserer Meinung das biblische Verständnis ist und auch nicht nur erst eine späte oder Einzelerscheinung in der Kirchengeschichte. Was gab es für unterschiedliche Modelle in der Kirchengeschichte? Es gab die sogenannte Lösegeldtheorie. Manchmal wird sie auch die Fischhaken- oder Mäusefallentheorie genannt. Begründer wird häufig genannt Origenes, ein alter Kirchenvater, lebte von 185 bis 254 nach Christus in Alexandria und auch später in Caesarea. Diese Lehre der Lösegeldtheorie folgt folgender Argumentation. Als Adam und Eva gesündigt haben im Garten Eden, da hat Satan das Besitzrecht an der gefallenen Menschheit gewonnen. Und darum sind die Menschen versklavt durch Sünde unter Satan. Menschen sind von Rechts wegen durch ihre Sünde unter die Knechtschaft Satans verkauft, versklavt und deswegen hat er das Besitzrecht an der Menschheit. Um Menschen zu retten, musste Gott nun ein Lösegeld an Satan übergeben, um Menschen in Freiheit zu gewinnen, zu erkaufen. Und dafür verwendete Gott nun einen Köder, um Satan auszutricksen. Gott bot dem Satan das Blut Jesu an, das Leben Jesu, und Satan in seiner Gier glaubte, jetzt einen ganz großen Gewinn gemacht zu haben. Ein Leben, das wertvoller ist als alle Menschheit zusammengenommen. Doch er hat nicht bedacht, dass er das heilige Leben von Jesus Christus nicht halten kann. Er konnte die heilige Gegenwart Jesu überhaupt nicht ertragen, er konnte ihn nicht gefangen halten und so hat er dann sowohl Christus als auch die Menschen verloren. Andere Kirchenväter, die wie Gregor von Nyssa, sie änderten es etwas, indem sie lehrten, also Gott überlistete Satan, indem er verheimlichte, dass Jesus Gott ist. Und Satan, er war durch den menschlichen Körper Jesu so geblendet, dass er nicht wahrnahm, trotz der Wunder und trotz der Worte Jesu, dass Jesus ja eigentlich auch Gott ist. Und dieser Gregor von Nyssa, er schreibt, seine Göttlichkeit war verborgen unter dem Schleier unserer Natur, sodass wie bei einem gefräßigen Fisch der Haken der Göttlichkeit mit dem Köder des Fleisches heruntergeschluckt wurde. Als Satan dann den heiligen und gerechten Jesus für sich beanspruchte, da überschritt er seine rechtmäßigen Befugnisse. Er hatte gar keinen Anspruch an dem Leben Gottes, weil er Jesus ja gar nicht gesündigt hatte. Und darum konnte er Jesus nicht halten. Und wegen diesem Rechtsbruch musste er dann auch alle anderen Menschen gehen lassen. Das war eine der populärsten Anschauungen bis ins Mittelalter hinein. Tatsächlich eine Theorie, eine Lehre, die sehr, sehr beliebt, bekannt war, sehr verbreitet war. Und auch in die Neuzeit hinein, wer mal die Bücher von Narnia gelesen hat, von C.S. Lewis, er vertritt genau diese Theorie. Nun, warum war das solch eine populäre Lehre, so eine verbreitete Lehre? Es gibt einige Schriftstellen, die das scheinbar bekräftigen oder scheinbar begünstigen. Ja, wenn Jesus sagt in Markus 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dann denkt man, ja, also hier ist doch von Lösegeld die Rede. Wem hat Jesus denn sein Leben als Lösegeld gegeben? Ja, es musste doch irgendwie dem Satan oder der versklavt, das muss doch irgendwie dem Bösen übergeben worden sein. Oder in 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6 heißt es, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Oder dann in Nazareth, in der Synagoge, da predigt Jesus selbst und sagt, er ist gekommen, um Gefangenen Freiheit auszurufen. Solche Bibelstellen, sie förderten dieses Verständnis, dass man dachte, naja, von Lösegeld ist die Rede, von Gefangenschaft, die Jesus in die Freiheit ruft. Und dazu kam, dass die Sklaverei zur damaligen Zeit, gerade in dieser gräko-römischen Welt, sehr bekannt war. Es war ein präsentes Thema. Ja, jeder konnte damit etwas anfangen. Das war plastisch, das war begreifbar. Das kannten sie aus ihrer Lebenswelt. Und tatsächlich bekennen Christen, dass sie von der Sklaverei, der Sünde und des Teufels befreit wurden durch Jesus. Und deswegen war diese Lehre, diese Anschauung irgendwie etwas, was jeder schnell begreifen konnte, was irgendwie plastisch war, was gut nachvollziehbar war. Dennoch müssen wir es kritisieren als nicht wirklich eine biblische Lehre. Nirgendwo in der Bibel wird beschrieben, dass Lösegeld an den Teufel bezahlt wird. Nirgendwo wird in der Bibel beschrieben, dass der Teufel ein Besitzrecht an den Menschen gewonnen hätte. Auch wenn er der Fürst der Luft und der Gott dieser Welt genannt wird, wird nie gesprochen davon, dass er ein rechtmäßiges Besitztum hat, ein Recht an den Menschen und deren Leben. Diese These, sie gibt Satan weit mehr Macht und Einfluss und Recht, als er tatsächlich hat. Es wirkt, als könnte Satan selbst die Bedingungen erlassen und eine Forderung an Gott stellen, was er will, unter welchen Bedingungen er Menschen freilassen will, Anstattdessen beschreibt die Bibel, er ist hinausgestoßen aus dem Himmel. Er ist auf die Erde herabgeworfen als ein Gericht. Er hat kein Recht, irgendetwas zu fordern, sondern wenn er irgendetwas will, dann muss er vor Gott antreten und Gott muss es ihm erlauben, wie wir im Buch von Hiob sehen. Gott herrscht völlig, Satan hat kein Recht. Er hat keine Befugnis, irgendetwas für sich zu beanspruchen. Die Bibel beschreibt nirgendwo, dass wir von Satan losgekauft werden müssen, obwohl wir als Sklaven Satans beschrieben werden. Doch die Loslösung und dieses Bild des Loskaufes aus der Sklaverei wird in der Bibel nicht in Bezug gesetzt mit der Herrschaft, mit einer rechtmäßigen Herrschaft Satans, sondern mit einer Sklaverei und einem unter dem Gesetz, dem Fluch des Gesetzes und der Sünde. Das, worunter wir versklavt sind, ist, dass wir rechtmäßig gefangen gehalten sind unter einem Fluch. Und zum Fluch der Sünde gehört, dass wir den Willen Satans tun und so Sklaven Satans geworden sind. Nun, Christus ist gerade darum zum Fluch und zur Sünde geworden am Kreuz, wie Paulus schreibt. Nicht zur Teufelsbeute. Das ist ein Unterschied. Ja, er ist zum Fluch und zur Sünde geworden, aber nicht zur Teufelsbeute. Außerdem, und das ist vielleicht das Verheerendste an dieser Theorie, es lässt Gott zu einem Trickbetrüger werden. Gott wird zum Trickbetrüger, der Satan irgendwie ein bisschen auf krumme Weise täuscht. Es gibt aber einige Dinge, die ich noch positiv bei dieser Lehre, an dieser Anschauung hervorheben will. Denn anders als einige andere Lehren, auf die wir noch eingehen werden, zeigt es hier tatsächlich eine objektive, eine externe Veränderung. Das heißt, hier ist etwas, was nicht nur subjektiv irgendwie im Herzen der Menschen geschieht, sondern tatsächlich etwas, was außerhalb des Menschen ist, eine wirkliche Veränderung von Stand und Stellung. Außerdem zeigt es auch, dass der Tod Christi eine direkte Verbindung mit der Erlösung von Menschen zu tun hat. Ja, es ist tatsächlich etwas, wo der Tod eine direkte, eine ganz konkrete, eine unweigerliche Veränderung und Erlösung hervorbringt. Diese Lehre, der stärkste Punkt an dieser Lehre ist vielleicht, dass es ein Gefühl dafür gibt, was für ein hoher Preis die Rettung von Menschen war. Und es zeigt, dass die Rettung von Gott kommt und nicht vom Menschen. Aber trotzdem haben wir guten Grund zu sagen, es ist nicht die biblische Versöhnungslehre. Es ist höchstens auf einige, wenn wir nur einzelne Stellen von Lösegeld vom Loskauf hätten, wäre das vielleicht nachvollziehbar, aber es entspricht nur einem sehr kleinen Teil des Zeugnisses zur Versöhnung und deswegen ist es ein bisschen zu kurz gefasst. Es gibt noch eine Rekapitulationstheorie. Hier wird Irenäus als Gründer oder Hauptvertreter genannt. Es ist nicht so ganz einfach, diese Lehre irgendwie auch klar zu umfassen, und auch Irenäus hatte scheinbar nicht nur eine Form des Verständnisses. Aber er lehrt in dieser sogenannten Rekapitulationstheorie, dass Jesu Tod, Jesu Leben und Tod wichtig war, dass es wichtig war, dass er Mensch geworden ist, weil er die ganze Menschheit in all ihren Phasen rekapitulieren, wiederholen musste. Also in einigen Schriften sagt Irenäus auch, dass Jesu Tod der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan hat, aber es gibt halt einige Schriften, da geht er auf eine Theorie ein, dass die ganze Schöpfungsgeschichte in all seinen Etappen, in all seinen Phasen auf einer neuen Stufe sozusagen, irgendwie auf einer geistlichen Ebene durch den Mensch Jesus Christus wiederholt und rekapituliert werden muss, so dass es die gefallene Schöpfung wieder zurück zu Gott führen kann. Und er beschreibt, dass Jesus die Menschheit durchdringt wie ein Sauerteig. Und durch diese Rekapitulation vermittelt er langsam Unsterblichkeit an alle, die mit ihm verbunden sind. Und zwar hauptsächlich durch eine moralische Veränderung. Aber er sagt, Jesus musste Kind werden, um Kinder erlösen zu können. Jesus musste ein Jugendlicher werden, um Jugendliche erlösen zu können. Jesus musste ein Erwachsener werden, um Erwachsene erlösen zu können. Wie Senioren errettet werden können, habe ich jetzt nicht verstanden bei ihm. Aber Irenäus, das Gute war, er hatte diesen Wunsch zu bekräftigen, zu bestätigen, Jesus musste wirklich Fleisch und Blut annehmen. Er musste wirklich Mensch werden. Er hat in seiner Auseinandersetzung die vorherrschende Irrlehre seiner Zeit, war die sogenannte Gnosis, und die völlig dieser Menschwerdung Jesu eigentlich entgegenstand. Und er wollte quasi bekräftigen, es war wirklich notwendig, dass Jesus Mensch wird, ganz Mensch wird. Und das hat er halt mit dieser Rekapitulationstheorie versucht zu bekräftigen. Allerdings verbinden sich in seiner Vorstellung ganz eindeutig auch so philosophisch-platonisches Denken. Und es bleibt eine mehr philosophische Anschauung, als dass es eine biblische Anschauung ist. Die Satisfaktionslehre. Eine der dominantesten und einflussreichsten Sühnungslehren kommt von Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert. Die sogenannte Satisfaktionslehre. In seinem Buch Cur Deus Homo, das heißt, warum musste Gott Mensch werden, geht er der Frage nach, die im Grunde auch Irenäus bewegte: Gibt es eine wirkliche Notwendigkeit, warum Jesus, der Sohn Gottes, Mensch werden musste? Und er unternimmt nun den Versuch, diese Lehre der Sühnung und der Menschwerdung aus rein logischen und vernünftigen Gründen zu erklären. Also er wollte nicht einfach nur biblisch argumentieren, sondern er wollte, dass er es einem Ungläubigen auf rein vernünftigen Gründen erläutern kann und somit beweisen kann, dass die Bibel logisch, vernünftig und klar ist. Nun, seine Argumentation geht wie folgt. Gott ist der moralische Herrscher des Universums und Menschen schulden ihm deswegen absoluten Gehorsam. Sünde verursacht eine Beleidigung der Ehre Gottes. Gott kann Sünde nicht einfach vergeben aufgrund seiner Ehre, die beschädigt wurde. Der Mensch schuldet Gott nun beständigen Gehorsam weiterhin, aber durch die Sünde und durch diese Entehrung schuldet er Gott darüber hinaus auch noch eine Genugtuung für die geraubte Ehre. Gott will aber die Schöpfung nicht einfach zerstören, weil auch das seiner Ehre nicht gerecht käme. Darum hat er veranlasst, der Mensch muss Gott nun mehr geben, als der Mensch durch die Sünde an Ehre zurückgehalten hat. Und die Sünde ist darum so ernst und abscheulich, weil es gegen die Ehre des unendlichen Gottes gerichtet ist. Also Gott ist ein majestätisches Wesen und darum wird die Sünde und die Entehrung dieses Gottes hat ein umso größeres Maß und eine umso größere Schuld, als wenn ich irgendwie nur einen Gleichgesinnten entehre. Die Wiederherstellung der Ehre Gottes ist deswegen eine unendliche Genugtuung, die nötig ist. Genugtuung oder Wiederherstellung der Ehre ist aber auf zwei Weisen möglich. Entweder durch Strafe oder durch eine besondere Wiedergutmachung. Entweder unendliche Strafe oder eine besondere Wiedergutmachung von unendlichem Wert. Ein endlicher Mensch könnte aber niemals unendliche Schuld wiedergutmachen. Und das, was nur der Mensch zahlen sollte oder musste, was aber nur Gott, der unendlich ist, zahlen kann, konnte und hat, der Gottmensch Jesus bezahlt. Das ist die Argumentationsfolge. Als sündloser Mensch musste Jesus eigentlich gar nicht leiden und sterben. Aber er hat ein vollkommenes Leben gelebt und dann hat er freiwillig den Akt des Sterbens eingewilligt. Er hat gelitten und er ist gestorben, freiwillig. Und das war eine Handlung über die Pflicht hinaus, weil er als sündloser Mensch es ja gar nicht machen musste. Als Gottmensch konnte Jesus unendlich lieben und die unendliche Schuld bezahlen. Dass Jesus nicht nur Gehorsam leistete, was jedem Menschen sowieso befohlen war, sondern über diese Pflicht hinaus auch litt und starb, das brachte nun Gott unbegrenzte Herrlichkeit und Ehre. Es war mehr als das, was Gott verlangte, und darum gab Gott Christus nun einen Lohn für seinen Verdienst. Einen Lohn über das hinaus, über ewiges Leben hinaus sozusagen. Aber weil Christus nichts für sich brauchte, weil er völlig zufrieden war und keinen Lohn brauchte, gab er nun diesen Lohn an Sünder weiter. Und so können nun Sünder ewiges Leben haben. Nun, tatsächlich gibt es vieles Gute an dieser Lehre. Anselm, er erklärt deutlich, das Opfer, das Jesus gibt, ist an Gott gerichtet, wie wir es auch gestern eindeutig gehört haben. Es ist an Gott gerichtet, nicht an den Satan. Außerdem erklärt er sehr, sehr deutlich, es ist aktiver Gehorsam nötig. Also Jesus musste eine Pflicht erfüllen, ein aktiver Gehorsam, den jeder Mensch Gott schuldet. Anselm, er begründet die ganze Versöhnungslehre in dem Wesen Gottes. Auch das ist wichtig, ja. Es geht hier um das Wesen Gottes, wer Gott ist. Und darauf gründet nun auch unser Verständnis von Sünde und Wiederherstellung. Es ist nicht die Macht des Teufels, die hier im Mittelpunkt steht, sondern das Wesen Gottes. Doch biblisch gesehen gibt es auch hier einiges zu bedenken. Zum einen merkt man eine kulturelle Prägung von Anselm. Anselm lebte in der Feudalgesellschaft des Mittelalters. Das heißt, hier gab es unterschiedliche Stände, unterschiedliche Ränge und Gesetzesbruch wurde im Mittelalter zunehmend nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. Ja, man hat irgendwie ein Gesetz und Gesetzbruch hat dann entsprechend eine folgende eine Strafe, sondern Gesetzesbruch wurde zunehmend gesehen als eine Verletzung der Ehre. Wenn ein Bauer ein Gesetz gebrochen hat, dann war es eine Verletzung der Ehre seines Fürsten. Ja. Wenn jemandes Ehre beschmutzt wurde, so konnte diese Ehre nur wieder gut gemacht werden, indem die Person in einer Weise geehrt wurde, die der Verletzung entspricht. Also es geht weniger um eine Strafe für den Gesetzesbruch, sondern um die Wiederherstellung der Ehre der vorgesetzten Person. Der Ehrende musste ähnlichen Ranges sein wie der Geschädigte selbst, damit die Ehre wiederhergestellt werden kann. Es reicht nicht einfach, wenn irgendein Bauer dem Fürsten eine Ehre erweist, das war unter der Würde sozusagen. Man musste sogar so dafür sorgen, dass es irgendwo auf gleicher Höhe ist. Oder das Opfer, um jemanden zu ehren, muss umso höher sein, umso größer sein, damit es auch diesem Ständeunterschied aufkommt. Im Mittelalter war es sehr, sehr schwer, Ehre wieder zu befriedigen, wieder herzustellen. Und dieses Konzept findet sich nun ganz deutlich auch in dieser Lehre von Anselm von Canterbury. Aber dieses Konzept findet sich eigentlich nicht in der Bibel wieder, zumindest nicht in dieser Form. Auch wenn Gottes Ehre natürlich eine große Rolle spielt, aber die Bibel betont mehr im Zusammenhang der Versöhnungslehre die Gerechtigkeit und das Gesetz Gottes als auf der Gerechtigkeit Gottes und der Heiligkeit Gottes basierend und nicht so sehr hauptsächlich auf seiner Ehre. Außerdem ist es eine falsche Zweiheit, auf die Anselm hier eingeht. Er sagt, die Ehre kann durch zwei Dinge wiederhergestellt werden, entweder durch Strafe oder durch Genugtuung. Ja? Entweder durch Strafe oder durch eine Wiederherstellung der Ehre, durch eine besondere Genugtuung. Sühnung nach biblischem Verständnis ist aber immer Strafe. Es ist nur die Frage, ist es persönliche Strafe oder stellvertretende Strafe? Ja, aber es ist nicht so, dass die Genugtuung Jesu völlig ohne das Thema der Strafe auskommt, sondern hier wurde Strafe vollzogen, nur halt nicht auf die Schuldigen selbst, sondern auf den Stellvertreter. Und zwar Jesus als Stellvertreter und Repräsentant im Rahmen des Gnadenbundes. Es ist die Genugtuung durch Strafe eines anderen und nicht eine andere Form der Wiederherstellung, um der Strafe zu entgehen. Christi ganzes Leben, Leiden und Tun, war Gehorsam gegen Gott und Auftrag Gottes. Anselms Lehre, dass Jesus mehr getan hat, als die Pflicht, als es seine Pflicht war, mehr getan hat, über den Gehorsam hinaus gewirkt hat und so einen Verdienst bekommen hat, ist nicht das, was die Bibel lehrt. Sondern Jesus sagt ganz ausdrücklich, dass es das Gebot des Vaters ist, dass er sein Leben hingibt. Es war aktiver und passiver Gehorsam, wie wir auch gestern gehört haben. Leben und Sterben war Gehorsam gegenüber Gott und nicht übergebührlicher Verdienst. Außerdem finden wir hier in dieser Lehre keinen Raum, dass Christus wirklich die Strafe für Sünden ertragen hat. Dass es wirklich um die persönliche Strafe geht, die das Gesetz fordert. Und dass die Sühne stellvertretend war. Hier in dieser Theorie ist der Tod Jesu bloß ein ehrenwerter Tribut an Gott, der über das Nötige hinausging und von diesem Verdienst, ohne eigentlich einen direkten Zusammenhang zu der Schuld der Menschen, von diesem Verdienst, den Jesus irgendwie nicht brauchte, gibt er dann den Sündern. Wir sehen aber hier, ist das katholische Verständnis von Werken und Bußen im Hintergrund. Man muss etwas tun über das Nötige, über die Pflicht hinaus und das ist dann der Verdienst und dann bekomme ich einen Lohn. Das ist katholisches Verständnis. Ja? Aber absolut kein biblisches Verständnis. Außerdem wird auch gar nicht erklärt, wie überhaupt diese externe Übermittlung des Lohnes oder des Verdienstes stattfinden soll. Es beachtet nicht den Weg, wie der Lohn Christi auf die Menschen übertragen wird, die glauben, wie persönliche Rechtfertigung in Christus stattfinden kann. Es ist keine geistliche Einheit von Christus und seinem Leib der Gemeinde durch den Glauben benannt. Also es fehlt hier ein bisschen an dieser Zusammenfassung eigentlich dieser biblischen Substanz von der Einheit zwischen Christus und den Seinen. Kritiker nannten es deswegen auch die kommerzielle Theorie, weil es sowieso eine Art Geschäft ist eigentlich nur. Dann gab es die moralische Einflusstheorie. Ein Mann namens Petrus Abelard, er lebte von 1079 bis 1142, ein französischer Theologe. Im 19. Jahrhundert gab es auch noch zwei Theologen in England und Amerika, Bushnell und Rashdell, die diese Lehre mit aufgegriffen haben. Petrus Abelard, er hat seine Versöhnungslehre direkt als Reaktion auf die Satisfaktionslehre von Anselm von Canterbury angesetzt. Und sein Hauptmerkmal, sein Hauptschwerpunkt ist, es geht nicht um die Ehre Gottes, sondern es geht um die Liebe Gottes. Das ist das entscheidende Maß. Es ist überhaupt nicht nötig und es gibt keine Begründung im Wesen Gottes, dass die Auslöschung von Sündenschuld nötig ist. Petrus Abelard sagt, das hat Gott gar nicht nötig. Also das ist, er muss gar nicht so genau sein, dass irgendwie jede Sünde irgendwie bestraft werden muss, dass alles gerichtet werden muss. Jesu Tod war keine Bezahlung für Sünde, das ist seine Hauptthese, sondern die Demonstration der Liebe Gottes zu den Menschen. Gott identifiziert sich mit dem Leiden der Menschen. Jesu Tod am Kreuz ist Gottes Mitleiden, weil er die Menschen so liebt. Und darum ist Jesus unser Lehrbeispiel der Liebe. Also er zeigt einfach, er demonstriert so sehr die Liebe, eine selbstlose Liebe. Und das soll nun die Herzen der Menschen erweichen und dankbare Gegenliebe erwecken. Es ist eine rein subjektive Ausrichtung. Es geht nur um die Veränderung im Herzen der Menschen. Denn die Versöhnung soll den Menschen ihre Furcht und die gefühlte Entfremdung von Gott und seiner befreien und Liebe erwecken. Einer seiner Hauptbibelverse, die er hier zur Bestätigung gebraucht, ist Lukas 7, Vers 47. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Also seine These ist, wir können erlöst werden, indem wir lieben. Das Einzige, was wir brauchen, damit wir erlöst werden, ist, dass wir lieben. Und Jesus ist der Gegenstand, der diese Liebe erweckt. Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Oder auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo er dann sagt, im Grunde die Liebe des Vaters war die ganze Zeit da und es musste nur dazu kommen, dass der verlorene Sohn wieder zurückkommt. Durch Gegenliebe wird uns vergeben, das ist so seine Argumentation. Jesu Tod ist die Versicherung, die Bestätigung, auf Gottes Seite gibt es überhaupt kein Hindernis. Auf Gottes Seite ist die Liebe uneingeschränkt, beständig, bleibend. Nur der Sünder muss lernen zu lieben. Sünde ist nur eine Art von Krankheit, von der wir geheilt werden müssen. Im 19. Jahrhundert schrieb ein Vertreter dieser Lehre, Jesu Opfer war nicht das bestimmte Ziel seines Kommens. Es war einfach das Pech, das einem begegnet, wenn man einer Sache mit einer solchen Hingabe verfolgt. Also Jesus hat so sehr geliebt und das endete irgendwie ein bisschen aus Pech am Kreuz. Aber es geht nicht so sehr um den Tod, es geht darum, dass seine Liebe demonstriert wird. Und zwar durch sein ganzes Leben, durch seine Hingabe und dann eben halt am Ende auch am Kreuz. Nun, das soll unsere Furcht nehmen. Adam und Eva, sie fürchteten sich, sie fühlten sich fremd im Garten Eden vor Gott. Und nun diese Liebe, sie soll uns die Furcht nehmen, dass wir wieder zu Gott zurückkehren. Jesu Tod lässt uns dann aber eine Reue fühlen und es gibt uns eine Inspiration, wie wir leben sollten. Ja, eigentlich könnte man da einen Haufen an Kritik sagen. Natürlich lehrt uns die Schrift, dass der Tod Jesu die Demonstration der Liebe ist. Ja? Dieser Teil ist wahr. Aber Gott demonstriert die Liebe darin, dass Jesus für unsere Sünden starb. Das dürfen wir nicht auslassen. Die Aufnahme der Sündenstrafe, dass er zum Fluch und für uns zur Sünde geworden ist. Das ist die Demonstration der Liebe. Dass Jesus Gottes Zorn auf sich genommen hat, das ist die Demonstration der Liebe. Wenn wir das auslassen, verstehen wir nicht das Wesen und die Demonstration der Liebe, wie wir sie im Sühneopfer sehen. Es geht darum, dass Gottes Gerechtigkeit erfüllt wird. Das Kreuz ist die höchste Demonstration der Liebe, aber eben durch das stellvertretende Sühneopfer, das den Tod Christi absolut nötig machte. Der Sünder ist nicht fähig, diesen moralischen Einfluss, wie es dieser Lehre zugrunde liegt, zu empfangen ohne die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Wir können gar nicht Gott lieben, einfach nur, indem wir Jesus anschauen. Wir müssen selber erst einmal gerechtfertigt werden. Wir brauchen seine Gnade in unserem Leben, damit wir mit Gegenliebe reagieren können. Außerdem befindet sich Hiob kein objektiver Charakter. Also dass irgendwie eine Veränderung, eine Auswirkung haben musste auf der Seite von Gott. Hier geht es nur um die Seite des Menschen. Wie ist es denn mit dem Zorn und mit dem Hass und mit der Rache und dem Gesetz und der Gerechtigkeit und der Heiligkeit Gottes? Es wird alles ausgelassen. Und wenn Christus nicht für unsere Sünden starb, dann brauchen wir auch gar nicht an ihn glauben. Dann müssen wir ihm ja gar nicht vertrauen. Dann ist er ja gar nicht unser Retter. Dann ist er ja nur ein moralischer Lehrer. Dann ist er nur ein Beispiel. Nun, die Reformatoren, sie erklärten deutlich anhand der Schrift, Jesu Sühnung war stellvertretendes Strafleiden. Und zwar an Gott gerichtet zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit Gottes und einer versöhnten Beziehung. So wie wir es gestern gehört haben. Es gab aber noch eine sogenannte Exempeltheorie. Die Socinianer, Anhänger von Faustus Socinus, der lebte von 1539 bis 1604, ein italienischer Theologe, der dann später nach Polen ging und auch dort großen Einfluss hatte. Die Socinianer waren Antitrinitarier, also sie sagten, es gibt nicht die Trinität, es gibt nicht, Jesus selbst ist nicht Gott. Sie waren Wegbereiter des Unitarismus, der dann auch gerade in Amerika bekannt wurde. Und es war eine Reaktion auf die Lehre der Reformation. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Die Reformatoren, sie schätzten die Satisfaktionslehre von Anselm von Canterbury durchaus hoch ein, aber korrigierten all das, was auch unbiblisch da zu sehen ist. Also sie bezeugten deutlich, es geht hier um die Gerechtigkeit Gottes, nicht so sehr um die Ehre. Es geht um das Strafleiden Christi, nicht um einen Verdienstgedanken über das Maß hinaus und so weiter. Aber was so die Notwendigkeit angeht, dass Jesus Mensch werden musste, weil nur er das erfüllen konnte, was wir Menschen schuldig waren und so weiter, das haben sie tatsächlich auch bei Anselm von Canterbury bestätigt gefunden und in ähnlicher Weise dann bekräftigt. Nun, die Socinianer, die reagieren nun auf diese Lehre der Reformatoren und sie sagen, die Gerechtigkeit Gottes braucht keine Bezahlung für Sünde. Es hängt einfach nur an seinem Willen. Es hat nichts mit seinem Wesen zu tun, mit seiner Heiligkeit, mit seiner Gerechtigkeit. Es hat nur etwas mit seinem Willen zu tun. Der Tod Christi ist ein Beispiel, wie ein Mensch lebt, der Gott ganz vertrauen und gehorchen will. Jesus Christus ist ein Beispiel eines Menschen, der völlig gehorsam ist, völlig gläubig ist, und zwar bis zum Tod. Es ist nicht so sehr das Beispiel, wie sehr Gott uns geliebt hat, sondern es ist ein Beispiel, wie sehr wir Menschen Gott lieben sollen. Und da stützen sie sich auf 1. Petrus 2, Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für uns gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Also, Jesus, er war ein Mensch und er ist deswegen so wichtig, weil er ein vollkommenes Beispiel gegeben hat, wie wir Gott lieben sollen. Es geht aber eigentlich um eine Selbstrettung des Menschen. Es geht nicht wirklich um einen Umgang mit Schuld. Sie sagen, das ist gar nicht nötig. Es gibt auch keine direkte Verbindung zwischen dem Tod Christi und der Rettung von Sündern. Es ist wiederum nur ein Vorbild, ein Beispiel. Jesus hat als Lohn für seinen Gehorsam Macht erhalten, ewiges Leben nun auch an Sünder zu übertragen. Also das sagen sie, dass es eine gewisse Hilfestellung von Jesus geben kann, aufgrund dessen, weil er einen Lohn bekommen hat, weil er eine besondere Macht, eine besondere Stellung bekommen hat, durch seine Liebe, durch seine vollkommene Liebe. Und jetzt kann er auch noch anderen ein bisschen mithelfen. Was wir aber sehen im Hintergrund ist Pelagianismus. Das bedeutet, der Mensch hat eine natürliche Fähigkeit in sich selbst zu einem vollkommenen Gehorsam, und zwar allein aufgrund von positiven Beispielen. Es kommt einfach nur darauf an, wen nehme ich mir als Vorbild. Und wenn ich ein vollkommenes Vorbild habe, kann ich auch vollkommen nachwandeln. Alle Sünde ist nur schlechte Vorbilder. Außerdem die Irrlehre des Adoptionismus. Sie sagen, Christus wurde adoptiert als Sohn Gottes. Er war ein Mensch, aber durch seine Gerechtigkeit hat Gott ihn angenommen als ein Sohn Gottes und so eine besondere Stellung gegeben. Es geht hier auch nur um einen moralischen Einfluss und keine echte Vergebung. Hier geht es nicht um Sünde, um Vergebung von Schuld. Es geht nur darum, um ein verbessertes Leben, eine moralische Veränderung. Und ja, es ist völlig entgegen der Schrift in Sachen, wie der Mensch gesehen wird, wie Sünde gesehen wird, wie das Wesen Gottes gesehen wird. Außerdem lässt es auch die Erlösung, die Möglichkeit der Erlösung derer aus, die vor Christus gelebt haben, also die nicht dieses vollkommene Beispiel bekommen haben. Und auch hier muss man sehen, ja, die Bibel lehrt, dass Christus unser Vorbild ist. Aber die Bibel lehrt eindeutig, und das finden wir auch in 1. Petrus, er muss unser Erlöser werden, bevor er unser Vorbild werden kann. Wir müssen erlöst werden, bevor wir ihm nachfolgen können. Und nicht, wir können ihm nachfolgen und dadurch erlöst werden. Nun noch eine letzte Theorie, die sogenannte Regierungstheorie. Hugo Grotius, 1583 bis 1645, ein niederländischer Theologe. Er wollte einen Ausgleich schaffen zwischen der reformatorischen Versöhnungslehre und der sozianischen Lehre. Deswegen sagte er auch er, also Gott braucht keine Bezahlung für Sünden. Das hat Gott überhaupt nicht nötig. Er kann die Forderung einfach außer Acht lassen. Also das macht ihm nicht so viel aus. Das Gesetz ist bloß ein Produkt seines Willens, aber nicht seines Wesens. Und er kann es ändern, wie er will. Also er ist Gott, er kann sein Gesetz ändern, er kann es ein bisschen abschwächen, das ist überhaupt kein Problem für ihn. Nach dem Gesetz verdient der Sünder Strafe, das ist richtig, sagen sie, aber Gott führt das nicht immer so streng aus. Gesetzesbruch fordert natürlich Strafe, aber nicht unbedingt von jedem Sünder für jede Sünde, sondern es hat eher so ein bisschen ein regulatives Prinzip, das Gesetz Gottes wurde vom Menschen gebrochen und Jesu Tod ist nun der Beweis, dass Gott, obwohl er mit dem Gesetz ein bisschen unterschiedlich handhaben kann, dennoch ein moralischer Gesetzgeber ist. Also er ist nicht einfach gesetzlos, er ist nicht einfach irgendwie willkürlich, sondern auch wenn er nicht jede Sünde straft, zeigt er, dass irgendeine Form der Strafe notwendig ist, weil er Sünde ja nicht gut heißt. Also Christus starb nicht tatsächlich für konkrete Sünden, sondern er litt nur, um zu zeigen, dass es irgendwie eine Strafe geben muss, dass Sünde irgendwie eine Konsequenz haben muss, wenn Gesetze gebrochen werden. Aber Gott hatte eigentlich schon beschlossen, allen Menschen zu vergeben. Und Christi Strafe ist nur der Beweis, dass Gott wirklich ein moralischer Herrscher ist. Es geht quasi um die Erhaltung der öffentlichen Ordnung. Aber die Bibel lehrt, das Gesetz ist Ausdruck des Wesens Gottes, nicht einfach nur eine Willkür. Die Bibel lehrt, Gott ist nicht nur ein moralischer Herrscher, er ist auch ein gerechter Richter. Das gehört mit zu seinem Wesen und zu seinem Amt. Und auch hier fragt man sich, was für eine direkte Verbindung besteht zwischen Christus, seinem Tod und der Erlösung von uns Menschen, die in der ganzen Schrift so eindeutig bezogen wird. Und auch, wie sollte ein Beispieltod den Eindruck von Moral geben oder erwecken, wenn das Gesetz sonst missachtet wird. Also es ist auch von der Logik eigentlich nicht besonders schlüssig, dass man denkt, oh ja, Gott muss ja wirklich ein moralischer Herrscher sein, sonst übergeht er immer das Gesetz und achtet nicht darauf, aber jetzt hier einmal hat er einen Mann dafür sterben lassen. Ja. Noch kurz die mystische Theorie, unter anderem Schleiermacher, 18. Anfang 19. Jahrhundert. Es zielt hier auf die Veränderung im Menschen ab, wie auch so einige andere Theorien. Hier geht es aber weniger um den moralischen Bereich, also weniger um das tatsächliche Verhalten von Menschen, sondern mehr um das Unterbewusstsein. Es geht so ein bisschen um ein inneres Gefühl. In der mystischen Theorie wird gelehrt, in der Menschwerdung trat das göttliche Leben in das menschliche Leben ein, um das menschliche Leben auf die göttliche Ebene zu heben. Christus besaß einen sündigen Leib, also er war nicht sündlos, sondern er war sündig. Er hatte innewohnendes Böses in sich, aber durch den Heiligen Geist überwand er das Böse in seinem eigenen Leben und reinigte damit die ganze menschliche Natur fortschreitend, und im Tod besiegte er dann die sündige Natur völlig. Auch hier wird überhaupt nicht genannt, dass Sünde Schuld mit sich bringt und Strafe fordert. Hier geht es ein Sündenverständnis bloß von einer moralischen Kraft des Bösen. Und Strafe ist bloß eine Reaktion des Gesetzes des Universums. Also auch hier eine sehr unpersönliche Vorstellung von Gott. Strafe ist immer nur dann eine notwendige Reaktion, wie also ein Universumsgesetz gegen Übeltäter, aber nicht ein persönlicher Zorn Gottes gegen Sünde. Ja, sie lernen tatsächlich, dass Christus nicht sündlos war, obwohl es das eindeutige Zeugnis der Schrift ist. Und auch hier stellt sich die Frage, wie sollten denn die vor Christus gerettet werden, wenn nur er dieses Böse in der menschlichen Natur überwunden hat. Ich gehe doch noch auf eine letzte, stellvertretende Buße. Es wird auch die Mitgefühltheorie oder Identifikationstheorie genannt, ein sogenannter McLeod-Campbell im 19. Jahrhundert. Hier geht es darum, dass Christus stellvertretend für die Menschen die entsprechend vollkommene Buße gegenüber Gott dargebracht hat. Und das reichte zur Vergebung. Also es brauchte keine Strafe, es brauchte nur die wirkliche Zustimmung, das Bekenntnis, die Buße. Ein stellvertretendes Sündenbekenntnis für Menschen. Also Gott wartete nur darauf, dass irgendein Mensch einmal wirklich vollkommen aufrichtig Buße tut. Und das würde reichen zur Vergebung. Der Tod Jesu am Kreuz bedeutet, Jesus tritt als Mensch auf die Seite des Vaters und sagt, ja, du hast recht mit der Verdammung von Sünde. Es gehört wirklich verworfen, verdammt. Also Sünde ist wirklich abscheulich, und durch diesen Todesgang stellt sich Jesus auf die Seite von Gott, dem Vater, und verurteilt die Sünde. Und der Vater sah das als ein vollkommenes Sündenbekenntnis an, und infolgedessen kann nun vollkommene Heiligkeit im Menschen Raum gewinnen. Jesus kann zwar mit unseren Schwachheiten mitfühlen, aber nicht mit unserer Sünde, denn er war sündlos, das sagen sie schon. Es bedeutet aber auch, er kann sich gar nicht mit moralischen Sündern identifizieren. Also er bleibt noch in einer anderen Form getrennt von dem Menschen. Es geht hier auch gar nicht um Haftbarkeit für Sünde, also dass eine Strafe gefordert wird, sondern es braucht nur sozusagen die Zustimmung im Bekenntnis. Nun, hier haben wir so viele unterschiedliche Theorien, wie man die Versöhnung von Menschen mit Gott gesehen hat in der Geschichte. Und es gibt noch mehr, aber das ist wenig erbaulich, ehrlich gesagt. Nun gibt es Nun gibt es ein häufiges Argument der Skeptiker, die sagen, also diese reformatorische Lehre des stellvertretenden Strafleidens Jesu Christi ist erst eine Lehre, die ganz spät in der Kirchengeschichte entstanden ist. Am Anfang, in der frühen Kirche, da war es den Christen überhaupt nicht so wichtig, wie das nun alles zustande kommt. Sie haben einfach gesagt, Christus Victor, das heißt, Christus ist Sieger. Das reichte denen. Die hatten vielleicht am ehesten noch mit dieser Lösegeldtheorie, konnten sie etwas verbinden, hatten das so vor Augen. Aber eigentlich war ihnen Theologie und irgendwie ein Verständnis von Sühnungslehre überhaupt nicht so wichtig. Also das war, die waren vielleicht auch noch gar nicht so intelligent, die hatten das vielleicht auch gar nicht so, das war einfach gar nicht so wichtig. Das kam dann erst später, vor allem mit Anselm von Canterbury, der das dann auch ein bisschen vernünftig begründen wollte und irgendwie da mal so ein bisschen theologisch ranging. Und das haben dann die Reformatoren aufgenommen und ein bisschen weiterentwickelt. Aber das ist so eine späte Lehre, das kann man eigentlich gar nicht sagen, dass es zum Zentrum und zum Kern des Christentums gehört. Wirklich eine häufige Argumentation von Skeptikern. Nun, meiner Meinung nach sollte das Neue Testament auch zur Geschichte der Kirche gehören. Zum wichtigsten Zeugnis der Kirchengeschichte und gerade der frühen Kirche. Paulus hatte ein klares Verständnis von der Sühnungslehre. Und wer will behaupten, Paulus hätte kein Interesse gehabt an Theologie? Nun, ich habe einen beeindruckenden Brief gefunden, der sogenannte Brief an Diogene. Er wurde im frühen 2. Jahrhundert geschrieben. Das heißt, vielleicht nur wenige Jahrzehnte nach den Schriften von Johannes im Neuen Testament. Frühes 2. Jahrhundert, also 100 irgendetwas nach Christus. Der Verfasser, der Autor dieses Briefes, er nennt sich gar nicht, er bleibt anonym. Aber er schreibt auf Griechisch und es ist tatsächlich eines der frühesten Zeugnisse der frühen Kirche außerhalb des neutestamentlichen Kanons. Und er schreibt hier Folgendes. Ich werde hier mal einen Ausschnitt lesen. Nachdem wir den Beweis von unserer eigenen Ohnmacht, in das Reich Gottes einzugehen, geliefert hätten, durch die Kraft Gottes dazu befähigt würden, also hier beschreibt er erst einmal, wir Menschen, wir waren unfähig, in das Reich Gottes hineinzugehen. Aber die Kraft Gottes befähigte uns. Als aber das Maß unserer Ungerechtigkeit voll und völlig klar geworden war, dass als ihr Lohn Strafe und Tod uns erwartete. Also er beschreibt einmal die völlige Unfähigkeit des Menschen und er beschreibt, dass Strafe für Sünde der Tod ist. Und als der Zeitpunkt gekommen war, den Gott vorausbestimmt hatte, um fortan seine Güte und Macht zu offenbaren, o überschwängliche Menschenfreundlichkeit und Liebe Gottes, da hasste und verstieß er uns nicht und gedachte nicht des Bösen. Also Gottes Antwort auf unsere Sünde ist nicht direktes Gericht, obwohl wir den Tod verdient hätten. Obwohl wir das Strafgericht Gottes eigentlich unverzüglich verdient hätten. Nein, aus Menschenfreundlichkeit und Liebe schenkt er Gnade. Und der Autor ist selbst so überwältigt davon, über diese Güte, über diese Menschenfreundlichkeit, dass er in einen spontanen Jubel übergeht. Und er erkennt, Gottes natürliche Reaktion wäre die Zerstörung der Sünder aufgrund seiner Heiligkeit. Ja? Nun, aber er gedachte nicht des Bösen, sondern war langmütig und geduldig und nahm aus Erbarmen selbst unsere Sünden auf sich. Er selbst gab den eigenen Sohn als Lösepreis für uns, den Heiligen für die Unheiligen, den Unschuldigen für die Sünder, den Gerechten für die Ungerechten, den Unvergänglichen für die Vergänglichen, den Unsterblichen für die Sterblichen. Stellvertretung am Kreuz, wie man es nicht hätte klarer ausdrücken können. Der Gerechte für die Ungerechten, damit wir gerettet werden. Also er bezeugt hier so ausdrücklich, es ist das Erbarmen Gottes, dass Jesus unsere Stellung eingenommen hat. Gott, er sagt hier tatsächlich, Gott nahm unsere Sünde auf sich. Gott in Christus nahm und trug unsere Sünde. Er bezahlte den Lösepreis und Jesu Tod bezahlt für unsere Schuld. Und zwar ganz persönlich. Er sagt, unsere Sünden. Hier geht es um das, was wir getan haben. Jesus starb nicht nur für eine Sache oder eine Idee, er starb für die Sünde von Personen. Bezahlung für persönliche Sünden. An wen? Deine Argumentationsfolge ist ganz eindeutig. Gott verlangt Todesstrafe für Sünden. Jesus trug die Strafe für Sünden vor der Gerechtigkeit Gottes. Und es geht weiter, denn was anders war imstande, unsere Sünden zu verdecken, als allein seine Gerechtigkeit? In wem konnten wir Missetäter und Gottlose gerechtfertigt werden, wenn nicht allein im Sohne Gottes? Jetzt hört einmal. Welch süßer Tausch! Welch unerforschliches Walten, welch unverhoffte Wohltat, dass die Ungerechtigkeit vieler in einem Gerechten verborgen würde und die Gerechtigkeit eines einzigen viele Sünder rechtfertige. Das ist so sehr, es ist eine der besten Zusammenfassungen der reformatorischen Lehre. Es bezeichnet sogar die Anrechnung von Christi Gerechtigkeit. Welch süßer Tausch! Nun, das ist das, was Luther wiederholte. Und nicht nur, Jesus hat nicht nur die Sünde fortgenommen, wir haben auch durch Christus seine Gerechtigkeit empfangen, die uns bedeckt. Sühne bedeckt Jesu Gerechtigkeit, bedeckt unsere Schuld, verbirgt unsere Sünde und rechtfertigt den Sünder vor Gott. Nun, das war ganz am Anfang der Kirchengeschichte. Und genau das ist es, was auch die Reformatoren lehren. Es geht hier noch weiter. Nachdem er also in der frühen Zeit die Ohnmacht unserer Natur zum Leben zu gelangen dargetan hatte, zeigte er jetzt, dass der Erlöser Macht habe, auch das Ohnmächtige zu retten. Das ist überhaupt nicht unsere eigene Kraft. Der Erlöser hat Macht, das Ohnmächtige zu retten. Durch beides aber wollte er uns zum Glauben an seine Güte bringen, ihn anzusehen als Ernährer, als Vater, als Lehrer, als Ratgeber, als Arzt, als Geist, Licht, Ehre, Ruhm, Kraft und Leben und für Kleidung und Nahrung nicht ängstlich zu sorgen. Wir wollen ganz auf Gott vertrauen. Soli Deo Gloria. Es ist alles aus Gnade, alles zur Ehre Gottes. Durch Glaube allein, aus Gnade allein, in Christus allein, zur Ehre Gottes allein. Nun, das ist die schriftliche Lehre. Das ist die Lehre der Bibel. Das ist die Lehre der frühen Kirche. Das ist die Lehre, die die Reformatoren wiederentdeckt haben. Und zwar mit der Bibel in der Hand. Und das ist das, was wir auch heute bezeugen und glauben und mit fester Gewissheit bekennen. Lass mich schließen noch einmal mit dem Zitat von Luther, das ich auch gestern einmal vorgelesen hatte. Aber weil ein ewiges, unveränderliches Verdammungsurteil über Sünde gesprochen wurde, denn Gott kann und wird Sünde nicht mit Wohlwollen betrachten, sondern sein Zorn bleibt darauf ewiglich und unwiderruflich, war Erlösung nicht möglich ohne ein Lösegeld von solch hohem Wert, dass es Sünde sühnt, die Schuld auf sich nimmt, den Preis des Zornes bezahlt und so Sünde beseitigt. Dies konnte kein Geschöpf tun. Es gab kein Heilmittel, außer dass der eingeborene Sohn Gottes in unser Elend hineinschreitet und selbst Mensch wird, um die Last des schrecklichen ewigen Zornes auf sich zu nehmen und sein eigen Leib und Blut als ein Opfer für die Sünde zu geben. Und das tat er aus unermesslich großer Barmherzigkeit und Liebe zu uns. Er gab sich selbst dahin und trug das Urteil von grenzenlosem Zorn und Tod.